Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und wir, ja, würde sagen, starten sofort mit dieser neuen Folge. Heute sprechen wir über ein Flugzeugunglück. Wir haben ja in der letzten Zeit ein bisschen weniger Flugzeuge gemacht, aber heute ist es mal wieder soweit. Heute ein klassischer Flugzeugfall, ein Fall, der uns bekannt war, der aber auch von ganz vielen unserer Hörerinnen und Hörer uns vorgeschlagen wurde, dass wir uns mal mit diesem Fall beschäftigen. Und der ist wirklich ein sehr spannender Fall, finde ich.
Ja, ich würde sogar fast sagen, so typisch ist der gar nicht. Denn ich glaube, es ist ein Flugzeugabsturz, aber, kommen wir natürlich später noch zu, wir werden weniger über Flugzeuge als über andere Dinge sprechen, die aber nicht minder interessant sind, würde ich sagen.
Jetzt hast du den Spannungsbogen natürlich schon sehr nach oben gelegt. Ich hoffe, wir erfüllen die Erwartungen jetzt auch.
Wir wollen natürlich auch, dass Leute bis zum Ende bleiben.
Ja, natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, damit unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt mal wissen, um was es ungefähr geht, Hans, nimm uns doch mal mit. Wir gehen ja schon ziemlich weit zurück, und zwar zum 24. Dezember, Weihnachten, 1971.
Als Juliane Köpke und ihre Mutter Maria am 24. Dezember 1971 im peruanischen Lima ins Flugzeug steigen, freuen sie sich darauf, bald Weihnachten mit ihrem Vater und Ehemann zu feiern. Vor ihnen liegt ein eigentlich nur kurzer Flug. Etwas über eine Stunde braucht Lanza Flug 508 nach Pucallpa. Von dort aus soll es zur Forschungsstation Panguana weitergehen, wo Hans-Wilhelm Köpke auf die beiden wartet. Trotz ihrer Vorfreude auf das gemeinsame Weihnachtsfest sind beide etwas besorgt. Lanza, eine kleine, vor allem regionale Fluggesellschaft, hat keinen besonders guten Ruf. Die Airline hat bereits mehrere Abstürze zu verantworten, weswegen Hans-Wilhelm Köpke den beiden von dem Flug abgeraten hat. Doch an diesem 24. Dezember, mitten in der Urlaubs- und Weihnachtszeit, gab es schlicht keine Alternativen. Der Flieger hebt ohne besondere Vorkommnisse ab. Doch schon bald steuert die Maschine direkt auf ein schweres Gewitter zu und fliegt mitten hinein. Während die Maschine inmitten der dunklen Gewitterwolken von schweren Turbulenzen durchgeschüttelt wird, trifft plötzlich ein Blitz das Flugzeug und setzt einen der Propellermotoren in Flammen. Die Maschine beginnt einen plötzlichen Sturzflug. Am nächsten Morgen um 9 Uhr wacht Juliane Köpke im peruanischen Regenwald auf. Sie hat den Absturz überlebt, aber sie ist alleine, schwer verletzt und muss sich durch den Amazonas schlagen, um zu überleben. Für sie beginnt ein Überlebenskampf, den sie letztendlich gewinnen wird.
Hans, was genau findest du an diesem Fall spannend oder was hat dich so gefesselt, dass du dich mit diesem Fall beschäftigt hast?
Also ich finde den Fall einfach insgesamt wahnsinnig spannend, weil er so viele unterschiedliche Facetten zu bieten hat und einen richtigen, also quasi wie so eine Art kleine Zeitreise in eine Zeit ist, die jetzt nicht so weit her ist. Also sprechen wir ja eigentlich nur über so etwas über 50 Jahre, die aber so anders irgendwie mir erschienen ist, als ich das den Fall recherchiert habe, dass ich einfach quasi nicht aufhören konnte, darüber zu lesen. Also ganz offensichtlich geht es natürlich einmal um Juliane Köpke und ihre Geschichte selbst, wie sie den Absturz überlebt hat, wie sie auch die restlichen Tage überlebt hat. Da gehen wir ja gleich nochmal richtig in die Tiefe rein. Aber auch viele, viele andere Facetten dieses Falls. Also das ist ein Einblick, fand ich, in Biografien, die man heutzutage gar nicht mehr so richtig findet oder sich vielleicht vorstellen kann, zumindest für mich. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ich sage mal so Stichwort Forschungsstation im Regenwald.
Ja.
Und das ist auch was, wo ich jetzt sagen wir mal als klassischer Büroarbeiter echt denke so, boah, das, was für ein Leben, dass ich auf jeden Fall so sehr romantisiere, wo ich dann tagsüber aus dem Fenster schaue und denke, Mensch, ich könnte jetzt auch im Regenwald nach Fröschen suchen, aber bereite mich gerade auf meinen dritten Zoom-Call an diesem Tag vor.
Ja. Wobei ich glaube, dass man sich das immer schöner vorstellt, als es am Ende ist und dass es, glaube ich, auch langweilige Tage auch irgendwie fernab eines Büros irgendwo am anderen Ende der Welt gibt. Aber vielleicht rede ich es mir auch nur schön.
Ja.
Das, ja. Aber ja, du bist schon da ein bisschen beim Thema, denn was mich so interessiert, weil ich habe von diesem Fall gehört, aber so im Detail hatte ich den jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Diese Juliane Köpke, was für eine Person, was für eine Frau war das? Und was ich ja auch, wo ich drüber gestolpert bin, der Name klingt jetzt an sich nicht so südamerikanisch. Also ist jetzt eher ein klassischer deutscher Name, sowohl Vor- und Nachname.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, also Juliane Köpke lebt auch noch. Sie ist 1954 geboren, das heißt, sie ist jetzt 69, lebt auch noch, ist auch noch aktiv, schreibt auch noch Bücher und so weiter. Also es ist, haben wir doch schon in einigen Fällen gehabt. Also es heißt, ist quasi im Grunde genommen noch eine Person des aktuellen Zeitgeschehens. Und dass sie als Peruanerin so einen deutschen Namen hat, liegt einfach daran, dass sie das Kind deutscher Eltern ist. Also Deutsch-Peruanerin. Ihre Eltern sind aus Deutschland nach Peru ausgewandert. Sie selbst ist dann 1954 in Lima, also der Hauptstadt Perus, geboren worden. Und zu dem Zeitpunkt haben beide ihre Eltern im Naturkundemuseum in Lima gearbeitet. Also beide Eltern waren Naturwissenschaftler.
Okay, hast du das rausgefunden, wie ihre Eltern eigentlich nach Peru gekommen sind?
Ja, und das ist so ein total spannender Aspekt dieser ganzen Geschichte, wo ich dann echt gedacht habe, so boah, was für eine Biografie einfach. Also wir fangen mal ein bisschen bei ihrem Vater an, Hans Wilhelm Köpke. Ihr Vater, der hatte während des Zweiten Weltkriegs schon in Kiel Naturwissenschaften studiert, musste dann aber unterbrechen, als er zum Wehrdienst eingezogen wurde. Aber kurz nach dem Krieg, 1947, promovierte er dann auch an der Uni Kiel. Ein Jahr später, 1948, machte er sich dann auf dem Weg nach Peru. Also es war ja, kannst du dir vorstellen, 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, insgesamt eine völlig andere Situation, also auch sehr chaotisch. Das Land lag noch in Schutt und Trümmern und es war ja also nichts normal in dem Sinne. Und er machte sich dann eben in dieser Zeit auf den Weg nach Peru und zwar auf einem wahnsinnig abenteuerlichen Wege. Das wird auch in einem Dokumentarfilm von Werner Herzog, sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber, mehr erläutert. Also in der ersten Etappe ist Hans Wilhelm Köpke als blinder Passagier ohne Reisepass auf einem Frachter nach Brasilien gelangt. Finde ich schon wahnsinnig, ja, wahnsinnig spannend.
Voll,
und
ja,
dann ist er von dort zu Fuß ins peruanische Lima gelangt.
Boah, das ist aber auch eine Strecke. Also von Brasilien nach Peru nach Lima, da ist er ja, ich weiß gar nicht, wie lange er unterwegs war, aber es ist ja eine total lange Strecke.
Ja, also es ist, also kann man sich kaum vorstellen, dass jemand überhaupt so eine Reise angetreten hat. Und dann kommt er in Lima an und kriegt eine Stelle am lokalen Naturkundemuseum.
Finde ich auch verrückt, dass man dann einfach so da landet als Deutscher und sagt so, ja, so, hola, hier bin ich und jetzt arbeite ich hier, oder? Und es gab ja auch kein Handy und kein Internet. Also du konntest dir ja vorher irgendwie auch nicht, keine Ahnung, dir mal anschauen, wo ist das und suchen die überhaupt und keine Ahnung. Finde ich absurd.
Also er konnte nicht irgendwie eine E-Mail schreiben hier in, ich mache mich jetzt auf den Weg, in ein paar Monaten bin ich da.
Ja.
Und dann würde ich hier gerne in meinem Bereich auch an einem Museum arbeiten. Total verrückt. Also echt schwer vorstellbar einfach so. Und dort in Lima ist er dann auch geblieben. 1950 hat er dann seine Frau Maria geheiratet. Die beiden hatten sich in Kiel kennengelernt, wo sie studiert haben. Und Maria war ihm in der Zwischenzeit nach Peru gefolgt. Ich glaube, etwas weniger abenteuerlich. Aber sie waren dann beide vor Ort, haben dort auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also beide waren Naturwissenschaftler. Seine Frau Maria studierte vor allem lokale Vogelarten als Ornithologin. Und Hans Wilhelm Köpke, der spezialisierte sich eher so auf die Fauna, auf die Pflanzen, die dort vor Ort waren. Die haben sogar tatsächlich dort, das wurde die Humboldt-Villa genannt, so eine Art Mittelpunkt für die lokale Naturwissenschaftler-Community, was ich auch total spannend finde. Also darauf gehen auch viele, viele Forschungsprojekte zurück, die aus dieser Community entstanden sind. Total spannend. Also so ein ganz interessanter Einblick in ja einfach eine völlig andere Zeit irgendwie.
Ja, total. Ich finde es aus heutiger Sicht, obwohl wir ja viel globaler unterwegs sind und viel vernetzter, finde ich, ist das eine total spannende, mutige Biografie auch.
Ja, und auf jeden Fall. Und da hört es sogar noch nicht mal auf, denn 1968, also sind die beiden ja dann auch fast schon 20 Jahre in Peru, gründen sie dann eine Forschungsstation im Regenwald, genannt Panguana. Und dorthin nehmen sie dann noch ihre Tochter mit, Juliane Köpke. Und Juliane, die war zu dem Zeitpunkt circa so 14 Jahre alt. Das heißt, sie verbrachte einige ihrer Teenagerjahre dort mitten im Regenwald im Grunde genommen an dieser Forschungsstation. Musste dann aber eben auch zurück nach Lima, wo sie die deutsche Schule Alexander von Humboldt besucht hat. Und die haben natürlich darauf gepocht, dass sie ihre formelle Schulausbildung beendet und musste dementsprechend dann ja irgendwann zurück nach Lima, um dort die Schule zu beenden.
Und damit kommen wir jetzt ja auch schon so zum Ausgangspunkt des Unglücks, über das wir sprechen. Denn Juliane und auch ihre Mutter, die sind in Lima und ihr Vater ist aber auf dieser Forschungsstation im Regenwald eben, um zu arbeiten. Also die Familie ist jetzt getrennt voneinander.
Genau, also es ist Weihnachten 1971. Juliane Köpke ist etwa 17 Jahre alt und sie und ihre Mutter wollen ihren Vater und Ehemann in der Forschungsstation besuchen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Und dorthin zu kommen ist gar nicht mal so leicht, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und am Ende müssen die beiden dann mit der Airline Lanza fliegen und das wollten sie eigentlich gar nicht.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht, warum sie das nicht wollten. Ich habe von dieser Airline ja außer dem Namen noch nichts groß gehört. Was hast du rausgefunden über Lanza?
Also es ist tatsächlich ein guter Grund, weil es die Airlines, muss man sagen, zum Glück schon lange nicht mehr gibt. Und Lanza steht für, treue Zuhörerinnen und Zuhörer kennen schon mein schreckliches Spanisch, aber ich probiere es.
Ja.
Es ist die Lineas Aeras Nacionales und zwar war das eine kleine peruanische Airline mit Sitz in der Hauptstadt Lima. Die Airline, die war 1963 gegründet worden und hatte im Grunde das Ziel, vor allem Ziele innerhalb Perus mit der Hauptstadt zu verbinden. Denn, da kommen wir gleich mal zu, Peru hat eine wahnsinnig interessante Geografie. Um es einmal vorwegzunehmen, alles ist sehr abgelegen und schwer zu erreichen. Deswegen gab es da durchaus einen großen Bedarf nach Flugreisen, weil eben Flugzeuge teilweise einfach die einzige Möglichkeit waren, überhaupt irgendwo hinzukommen.
Thema Sicherheit, diese kleine Airline Lanza, war die irgendwie, oder hatte die nicht so guten Ruf? War die irgendwie so ein Sicherheitsrisiko?
Ja, also die hatte im Grunde genommen einen katastrophalen Ruf und das aus sehr, sehr gutem Grund. Denn dieser Absturz dort im Dezember 1971, das war nicht das erste und nicht das einzige Mal, dass ein Flugzeug von Lanza abgestürzt ist. Denn bereits 5 Jahre vorher, 1966, da hatte die Airline ein Flugzeug verloren. Das war der Lanza-Flug 501. Der zerschellte am 27. April 1966 auf dem Weg von Lima ins östlich gelegene Cusco an der Feldwand. Und der Fehler oder der Grund war Pilotenfehler. Und zwar, und das gibt schon mal so ein bisschen so einen Einblick, wie diese Airline auch gemanagt wurde. Es wurde später vermutet, der Pilot war wahrscheinlich total übermüdet. Der wurde nämlich spontan der Route zugeteilt. Er hat dann das Gewicht der Maschine falsch eingeschätzt und dementsprechend, wie schnell er die Maschine hochziehen kann. Dann hat er noch die Höhe der Berge auf der Strecke, war eine sehr ja hügelige, bergige Strecke dort, falsch eingeschätzt. Und mit dem allem zusammen, ein übermüdeter Pilot, der seine Maschine falsch eingeschätzt hat und die Umgebung falsch eingeschätzt hat, crashte diese Maschine dann gegen eine Felswand. Alle 49 Passagiere an Bord sterben, 6 Crewmitglieder und 43 Passagiere, darunter auch viele Ausländer, Amerikaner, Deutsche, Kanadier, Schweizer, Spanier und zum Beispiel auch der Rektor der Universität von Cusco, also dem Zielort dieses Fliegers. Und das war nicht das einzige Mal, gerade mal ein Jahr vor dem Absturz von Flug 508 gab es nochmal einen katastrophalen Absturz. Und zwar am 9. August 1970. Da ist Lanza-Flug 502 kurz nach dem Abflug in Cusco mit dem Ziel nach Lima abgestürzt. Auch hier wieder eine Kombination Kombination von Pilotenfehler und technischen Problemen. Da hat nämlich direkt nach dem Start eines der Triebwerke, es war eine Propellermaschine, hat eines der Triebwerke versagt, fing Feuer, die Crew wusste nicht richtig damit umzugehen, hat falsch reagiert. Die Maschine ist dann abgestürzt mit 99 Menschen an Bord, von denen dann 98 Menschen gestorben sind. Nur der Co-Pilot hat schwer überlebt und es sind auch zwei Bauern an Boden gestorben, als das Flugzeug auf sie stürzte. Bei dem Fall können wir eigentlich fast auch eine Folge mal, oder eigentlich über diese ganze Airline können wir mal eine separate Folge machen. Da war es nämlich besonders tragisch bei dem Flug 502. Mehr als die Hälfte der Passagiere an Bord, das war eine Reisegruppe aus den USA, und zwar Schüler auf Schüleraustausch. Das heißt, das waren vor allem die Schüler sowie ihre Begleiter, also Lehrer, Familienmitglieder und so weiter. Die waren gerade auf dem Rückweg nach Lima, nachdem sie sich Machu Picchu, das ist ja hier so eines der großen Sehenswürdigkeiten des Landes, hatten sie sich gerade angeschaut, waren auf dem Rückweg nach Lima und sind dann dort mit dem Lanza-Flug abgestürzt. Und danach verlor die Airline dann auch für kurze Zeit ihre Flugzulassung, musste eine Strafe zahlen. Aber nach 90 Tagen durfte die Lanza Airline wieder fliegen.
Puh, also diese Airline macht jetzt nicht den besten Ruf, ganz im Gegenteil. Also wenn ich mir jetzt die beiden Fälle anschaue, dann kann ich auch verstehen, dass auch Juliane und ihre Mutter nicht unbedingt gerne damit fliegen wollten. Also sie wollten es ja auch eigentlich vermeiden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also es war eine Airline als absolute Notlösung. Die Airline hatte weithin diesen Ruf, also es war nicht so, dass die Leute das nicht wussten, sondern es war weithin bekannt, dass es eine absolut katastrophale Airline ist und die wurde nur benutzt, wenn man keine andere Möglichkeit hatte. Aber wie gerade schon erwähnt, es war eben einfach nicht besonders leicht, dort überhaupt in Peru sich irgendwo hinzubewegen. Also es war jetzt nicht so wie hier, wo, gut, wenn der Flieger nicht geht, dann setze ich mich in Zug oder miet mir ein Auto oder so. Diese Gegenden, Städte, andere Orte in Peru sind teilweise so abgelegen, dass die überhaupt nur mit dem Flugzeug zu erreichen sind.
Was mir bei diesem Thema und Stichwort eben abgelegene Orte in Peru einfällt, was sich mal auch interessant wäre für eine Folge. Es gibt in Peru, wie generell in Südamerika, auch ein sehr dichtes Netz an Fernbussen, einfach weil man billiger als mit dem Flieger dann dahin kommt, und diese Busse steuern auch so die kleinsten Orte an, haben aber das Problem, dass dort sehr viele Unfälle passieren, einfach weil einerseits die Straßenzustände so sind, gebirgig und kurvig. Die Busse sind schon recht modern, aber oft sind einfach die Busfahrer übermüdet oder es kommt halt eben zu Unfällen aufgrund der Infrastruktur der Straßen. Also es passieren sehr viele Unfälle mit Bussen in Südamerika, generell in Peru speziell, wo dann auch sehr oft immer Touristen betroffen sind, weil diese Busse einfach auch sehr benutzt werden, um eben durchs Land zu kommen. Und die Sicherheitsstandards sind dort teilweise echt nicht so hoch. Also das wäre auch irgendwie mal was man sich, glaube ich, für eine Folge anschauen kann. Ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz spannend, ja. Aber zurück zu dem Fall heute. Und jetzt haben wir uns diese Lanza Airline angeschaut. Dieser Flug, den Juliane und ihre Mutter benutzt haben, Lanza Flug 508, wie lief der genau ab?
Ja, also wir wären 24. Dezember 1971. Der Flug sollte von Lima nach Iquitos gehen mit einem Zwischenstopp in Pucallpa. Dort wollten die Köpkes dann auch aussteigen. Und auch nochmal, um so einen kleinen Eindruck zu geben, wie abgelegen dort wirklich alles ist. Also das Endziel Iquitos, das ist die größte Stadt im peruanischen Regenwald, auch bekannt als die Hauptstadt des peruanischen Amazons. Und das ist immer noch die größte Stadt, die nicht über eine Straße zu erreichen ist. Finde ich total verrückt, dass das anscheinend auch immer noch so ist.
Ja.
Und ja, und genau, die Köpkes, die wollten natürlich nicht nach Iquitos, sondern eben nach Pucallpa. Das war so der Zwischenstopp. Aber das lag auch schon im peruanischen Amazonasgebiet. Und es war sogar so, dass der Vater, Hans Wilhelm Köpke, hatte im Grunde genommen die beiden gewarnt, sie sollen bitte nicht in diesen Flieger einsteigen, wegen eben der bekannten Sicherheitslage von dieser Airline. Und es ging aber nicht anders, denn sie wollten ja weiter zur Forschungsstation Panguana.
Ja, warum sind Sie trotzdem eingestiegen? Also wenn selbst Vater und Ehemann so warnen, und es ist ja wirklich jemand, der auch das Land kennt und schon länger dort wohnt, so wie Ihre Mutter ja auch, Sie haben es trotzdem gemacht. Warum?
Ja, man muss sagen, sie hatten quasi keine andere Wahl, um noch rechtzeitig nach Panguana zu kommen. Und zwar war es nämlich so, also Juliane und ihre Mutter waren ja in Lima und dort hatte Juliane gerade ihren Abschluss an dem Humboldt-Gymnasium gemacht, also der deutschen Schule dort in Lima. Und sie hätten eigentlich auch einen Tag früher abfliegen sollen, aber dort fand der Abschlussball der Schule statt und den wollte Juliane natürlich noch mitnehmen und dementsprechend haben sie sich dann entschieden, erst am 24. Dezember zu fliegen. Und ein anderes Fortbewegungsmittel wäre einmal schlicht nicht möglich gewesen. Also wie gesagt, sie konnten sich ja nicht einfach in einen Zug setzen oder so. Selbst mit einem Bus hätte es wahrscheinlich Tage gedauert, ja, diese Reise, anstatt etwas über eine Stunde mit dem Flieger. Und alle anderen Flüge waren ausgebucht und dementsprechend hatten sie dann als allerletzte Möglichkeit am 24. Dezember eben noch gemeinsam Weihnachten zu feiern, sich in diesen Lanza 508 Flug zu setzen, um nach Hause zu kommen.
Was ein absoluter Fehler war, wie man dann im Nachhinein ja weiß, denn auf diesem Flug kommt es zur Katastrophe. Was genau ist passiert?
Ja, also die Maschine war erstmal normal gestartet am 24. Dezember, so etwa rund um die Mittagszeit am Flughafen von Lima. Eigentlich sollte der Flug zu diesem Zwischenstopp in Pucallpa eigentlich auch nur etwas mehr als eine Stunde betragen. Und eine halbe Stunde nach dem Start gibt der Pilot eine letzte Routinemeldung ab. Das ist quasi das letzte Mal, dass man von diesem Flieger hört. Eigentlich alles gut bis dahin. Der Flieger befindet sich zu dem Zeitpunkt etwa über den Anden. Also kleiner Geografie-Exkurs, Dirke Weltatlas,
ja,
raus. Peru ist ja quasi so aufgebaut, das ist ja im Grunde genommen, dort wo auch Lima liegt, das ist ja so ein ganz schmaler Streifen, der sich so entlang der südpazifischen Küste entlang zieht. Also es ist ja wirklich nur so, also wirklich nur so ein paar Kilometer flacher Streifen und dann kommen ja direkt die Anden. Und hinter den Anden beginnt dann das Amazonasgebiet. Also der Flieger ist in Lima gestartet, über die Anden, gibt dort seine letzte Routinemeldung ab und kurz nachdem diese Meldung abgegeben wurde, fliegt die Maschine quasi mitten in ein schweres Gewitter rein. Das liegt auch daran, dass die Maschine relativ niedrig geflogen ist. Andere Maschinen sind zum Beispiel einfach drüber weggeflogen. Da kommen wir auch ganz am Ende nochmal kurz drauf zu sprechen. Und in diesem Gewitter traf die Maschine dann auf schwere Turbulenzen, Blitze und so weiter. Also wirklich mitten in einem schweren Gewitter gelandet. Sehr, kann man sich auch vorstellen, halt ist dann, saß man vielleicht auch schon mal in einem Flieger, wo sowas war. Aber damals waren das natürlich noch andere Zeiten, andere Maschinen. Und was dann passiert ist, ist, ein Blitz schlägt ein. Juliane Köpke, die saß so hinten rechts im Flieger. Und sie wird dann später berichten, dass sie auf einmal einen hellen Blitzschlag sieht, der die rechte Tragfläche trifft, dort einen der Motoren in Brand setzt und auf einmal zu einem Sturzflug der Maschine führt. Und sie wird später sagen, ihre Mutter, die neben ihr saß, die sagt noch, jetzt ist alles aus. Und dann beginnt dieser Sturzflug oder sie sind dann mitten im Sturzflug. Und während des Sturzflugs werden die Kräfte auf die Maschine so stark, dass die gesamte rechte Tragfläche abreißt, ein Teil der linken Tragfläche reißt ab und der Rumpf bricht auseinander.
Puh, jetzt, diese Maschine ist jetzt im Sturzflug direkt auf den Boden zu. Was passiert als nächstes?
Also Juliane Köpke nimmt noch so einigermaßen den Fall wahr, beschreibt quasi, als würde sie auf also das Dickicht des Regenwaldes zufallen. Sie beschreibt das wie, also es sah aus irgendwie wie Brokkoli oder grüner Blumenkohl. Und dann aber das Nächste, was sie eigentlich wirklich bewusst wahrnimmt, ist, dass sie ja mitten im Regenwald aufwacht, alleine, und sie schaut auf die Uhr, ihre Armbanduhr geht noch. Es ist 9 Uhr am nächsten Morgen, sie war quasi 20 Stunden lang bewusstlos.
Boah, ich finde das so apokalyptisch, diese Vorstellung. Sie ist ja jetzt völlig alleine, wacht hier auf, mitten im Urwald, in diesem Dschungel, ist aber ja nicht so schwer verletzt, also sie nimmt das ja alles wahr. Wie geht das für sie weiter so in der nächsten Zeit jetzt im Dschungel da?
Ja, also für sie bricht hier eine unendlich schwierige Zeit an. Also das, ich finde, das kann man sich kaum vorstellen, was das für eine Situation gewesen sein muss. Also wir müssen uns nochmal vorstellen, das ist quasi ein 17-jähriges Mädchen, die hat gerade einen Sturz aus mehreren Kilometern Höhe überlebt, was ja auch schon wahnsinnig ist. Die ist völlig alleine mitten im Regenwald, sie ist von ihrer Mutter getrennt worden, sie ist von allen anderen Passagieren getrennt worden, sie hat keine Ahnung, was mit den anderen passiert ist, haben die vielleicht auch überlebt, so wie sie, sind die alle verstorben bei dem Absturz, sie weiß es einfach nicht und sie ist eben auch einfach schwer verletzt, sie hat eine schwere Gehirnerschütterung. Ihre Halswirbelsäule ist gestaucht, ihr Schlüsselbein ist gebrochen, sie hat einen Kreuzbandriss und ist mit Wunden übersät, darunter auch eine tief klaffende Schnittwunde am Arm, die sich noch später infizieren wird. Und ja, sie wusste eben einfach nicht, also was ist mit den anderen passiert. Und sie ist genau mitten im Regenwald einfach alleine. Was hier aber wichtig ist, und also so schrecklich diese Situation quasi auch für sie war, sie hatte ja etwas Regenwalderfahrung. Also sie war ja auch schon also in den Jahren vorher wurde sie ja von ihren Eltern mit zu dieser Forschungsstation genommen und hatte dementsprechend einigermaßen Erfahrung damit. Also es war ihr nicht völlig fremd. Und kommen wir auch nochmal später drauf zu sprechen. Ihr Vater hatte sie jetzt nicht auf so eine Situation vorbereitet, aber ihr Vater hatte ihr viele Tipps gegeben, wie man im Regenwald überlebt. Und das ist einer der Punkte, der ihr wahnsinnig geholfen hat letztendlich. Also sie war trotz allem relativ ruhig, weil sie eben den Regenwald kannte.
Okay, das schon. Das ist natürlich ein absoluter Vorteil jetzt für sie in ihrer Situation. Was ich mich frage und was ich mir, ja, was heißt schwer vorzustellen, aber sie ist ja wirklich weit gefallen. Also du hast gesagt, mehrere Kilometer ist sie ja quasi gestürzt aus diesem Flugzeug, so im freien Fall, und hat das aber überlebt. Wie überlebt ein Mensch so einen Sturz aus so einer Höhe?
Ja, eine verrückte Vorstellung auf jeden Fall. Also es waren etwa 3 Kilometer wohl, wird so gemutmaßt. Ja. Und wie überlebt man einen freien Fall aus 3 Kilometern? Kann man sich vorstellen, man kann sich schwer vorstellen, dass das überhaupt möglich ist.
Ja.
Das heißt, sie hatte einfach wahnsinniges Glück gehabt. Also ein paar Faktoren sind da zusammengekommen. Einmal, sie saß immer noch in ihrem Sitz und dieser Sitz war immer noch in der gesamten Sitzreihe befestigt. Also diese Sitzreihe ist eben nicht einfach so zu Boden geplumpst, sondern hat sich gedreht im Flug, was so eine Art Helikoptereffekt ausgelöst hat. Also diese Sitzreihe hat sich wie ein Helikopterrotor gelöst. Und das kann man ja zum Beispiel auch bei Ahornfrüchten beobachten. So eine Bewegung, die verlangsamt den Sturz.
Ja.
Gleichzeitig war es wohl so, dass du eben durch den Sturm, der eben auch zum Absturz des Flugzeugs geführt hat, der hat aber auch einen starken Aufwind produziert. Das heißt, dieser Sitzreihenrotorblätter sind nochmal verlangsamt worden durch diesen starken Aufwind, der durch den Sturm hervorgerufen wurde. Und zuletzt ist sie dann eben noch in diesem sehr dicht bewaldeten Urwald gelandet. Also hohe Bäume, extrem dicht bewaldete Baumwipfel. Das heißt, das hat den Aufprall nochmal weiter abgefedert und dementsprechend, ja, hatte sie dann einfach mit diesen Faktoren zusammen Helikoptereffekt, Aufwind in dem Pflanzendickicht gelandet, hat sie dann mit viel Glück diesen Sturz überlebt. Und ja, und dann natürlich noch für die nächsten Tage eben ihr gesamter Hintergrund, dass sie eben einige Zeit als Kind im Regenwald verbracht hatte und sich einigermaßen dort auskannte. Und das ist jetzt eine kleine Nebenfrage, Max.
Ja.
Was glaubst du, ist die höchste Höhe, die ein Mensch je im freien Fall überlebt hat?
Boah, naja, ich hätte gedacht, dass 3 Kilometer schon unmöglich oder sehr unwahrscheinlich sind. Aber wenn du die Frage so stellst, dann sind es wahrscheinlich mehr als 3 Kilometer. weiß ich nicht, 5, 6 Kilometer, aber halte ich schon für, also es wird es wahrscheinlich jetzt gegeben haben, sonst würdest du die Frage nicht stellen, aber halte ich jetzt an sich für eigentlich, ja, irgendwie nicht so fassbar. Ich sag mal 5 Kilometer.
Ja, ist vielleicht auch nochmal ein Fall, den man auch nochmal separat besprechen kann, aber es gibt tatsächlich einen Fall, da gibt es die Rekordhälterin, wenn man das so nennen möchte, aber sie hat tatsächlich einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, und zwar ist das die serbische Flugbegleiterin Vesna Vulovic. Mhm. Und Vesna Vulovic war die einzige Überlebende des Flugs JAT-367. JAT, das war die jugoslawische Flag Carrier Fluggesellschaft.
Ja.
Und auf dem Weg von Stockholm nach Belgrad explodiert über dem sächsischen Sebnitz. Das ist so quasi da direkt an der Grenze dort in Sachsen. Explodiert eine Bombe an Bord. Sind wahrscheinlich von kroatischen Nationalisten platziert. Es ist nie jemand verhaftet worden. So oder so, diese Bombe explodiert, das Flugzeug stürzt ab. Vesna Vulovic wird aus dem Flugzeug gerissen und stürzt. So steht es im Guinness Buch der Rekorde. 10.160 Meter, wow. Also über 10 Kilometer, und überlebt. Sie hat danach noch, also war schwer verletzt und so weiter, hatte auch den Rest ihres Lebens Probleme damit, aber war quasi völlig bewusstlos und hat keine Erinnerung daran. Das heißt, da ist es ein bisschen unklarer, wie das passieren konnte. Es gibt auch spannende Verschwörungstheorien um diesen Fall von Vesna Vulovic und dem JAT-367. Vielleicht auch nochmal was für einen anderen Fall. Aber ja, kleiner Exkurs zum Thema, aus welchen Höhen Menschen gefallen sind und es überlebt haben.
Wahnsinn, hätte ich nie für möglich gehalten, dass das noch geht, dass man dort überlebt. Aber ja, zurück in den peruanischen Urwald, in den Dschungel. Juliane hat also überlebt. War sie eigentlich die Einzige oder gab es tatsächlich noch andere, die auch so viel Glück hatten, dass sie bei diesem Sturz aus dem Flugzeug überlebt haben?
Also es wird vermutet, das ist dann bei den späteren Ermittlungen herausgekommen. Also viele von den Körpern hingen vor allem tatsächlich in den Bäumen. Und es wird anhand irgendwie der Verletzungen und so weiter und so fort, wird vermutet, dass es bis zu 14 weitere Passagiere gab, die den Absturz zunächst überlebten, dann aber den Regenwald quasi nicht alleine überleben konnten. Und diese Passagiere starben dann leider am Boden an ihren Verletzungen, bevor sie gerettet werden konnten. Und man muss sagen, so hätte es an sich auch Juliane ergehen können. Also was zu dieser Situation dann noch dazu kam, ne? Also wir erinnern uns, diese schwer verletzte 17-Jährige, die dort durch den Regenwald irrt, die hört in den ersten Tagen Motorengeräusche, mhm, von kleinen Flugzeugen, die über sie oder über ihrem Gebiet kreisen. Das war nämlich der Suchtrupp, der nach Überlebenden gesucht hat. Denn als der Flug nicht angekommen ist und es auch keinen Funkkontakt mehr und so weiter gab, ist die peruanische Luftwaffe direkt gemeinsam mit zivilen Flugzeugen losgeflogen, um eine Suchaktion zu starten. Aber was ja auch fast irgendwie tragisch ist, dieses Regenwalddickicht, was ihren Sturz abgefedert hat, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass sie einfach nicht gesehen werden konnte. Also diese Flugzeuge, sie hat mitbekommen, wie die Flugzeuge über sie weggeflogen sind. Sie hat die Flugzeuge gehört, aber sie wurde einfach nicht gesehen. Und nach ein paar Tagen hatte sie dann auch das Gefühl, dass die Suchaktion abgebrochen wurde. Also tatsächlich ging die etwa 10 Tage lang, aber es ist natürlich ein riesiges Gebiet. Das heißt, nach den ersten paar Tagen hörte sie diese Maschinen nicht mehr. Sie dachte sich, boah, die haben aufgehört zu suchen. Ich bin hier wirklich völlig allein und völlig auf mich gestellt. Und sie beschreibt das auch. Sie hat ein Buch geschrieben, kann ich später nochmal empfehlen. Sie beschreibt das dann auch als mit die hoffnungslosesten Momente, als sie bemerkt hat, ich bin hier allein auf mich gestellt, es wird nicht mehr gesucht. Und ja, und ein Aspekt, den ich besonders gruselig hier fand, der auch eine absolute Hoffnungslosigkeit hervorgerufen haben muss, das ist, dass einmal sie wusste ja nicht, was ist mit den anderen Passagieren passiert, was ist mit ihrer Mutter passiert und dem Rest des Flugzeugs. Und nach mehreren Tagen im Regenwald hat sie die Leichen anderer Passagiere gefunden, die noch in ihrer Sitzreihe saßen. Und die Wucht des Aufpralls war so stark, dass diese Sitzreihe quasi in den Boden hineingedrückt wurde und nur so die Beine und Füße herausschauten. Und Juliane hatte erst Angst, dass ihre Mutter unter diesen Toten sein konnte, denn eine dieser Leichen war eine Frau. Sie sah dann aber, dass diese Frau lackierte Fußnägel hatte, und dementsprechend wusste sie, es war doch nicht ihre Mutter. Aber Ja, puh, wahnsinnig gruselig.
Ja, total.
Denn über, da sind auch schon die Geier drüber gekreist,
ja,
wo sie dann eben auch, und das wusste sie auch, so viel Hintergrundwissen hatte sie auch schon so, das bedeutet dort sind wahrscheinlich tote Passagiere aus ihrem Flieger.
Boah, echt wahnsinnig irgendwie gruselig und auch schwer vorstellbar oder sich da einzufühlen in ihre Situation da. Was ich mich jetzt auch die ganze Zeit schon gefragt habe, wie hat sie sich da eigentlich am Leben gehalten? Also was hat sie gegessen? Also wie hat sie sich da eben ernährt?
Also sie konnte trinken oder sie konnte das Wasser von so Pflanzenblättern trinken.
Ja.
Das war so einer ihrer Survival quasi Tipps, die sie, oder Survival-Fähigkeiten, die sie hatte. Mit Essen war es deutlich schwieriger. Sie hat ja irgendwie kein Werkzeug dabei, wo sie jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, eine Wurzel aus dem Boden hätte graben können oder so. Aber zu ihrem Glück hatte sie in der Nähe ihres Absturzortes eine Tüte mit Süßigkeiten gefunden. Kleine Tüte Süßigkeiten im Grunde genommen. Und da hat sie dann jeden Tag ein kleines bisschen draus gegessen. Das hat aber auch nicht komplett gereicht. Ihr Mann war dann auch diese Tüte leer. Und danach hatte sie dann wirklich extrem Hunger, war auch kurz davor, Frösche zu jagen und diese zu essen. Hat aber Glück gehabt, denn das wären wohl sehr giftige Baumsteigerfrösche gewesen. Das heißt, das hätte auch sehr, sehr, sehr schrecklich noch ausgehen können.
Ja, boah, okay. Aber wie wir wissen, ist es ja gut ausgegangen. Wie ist es für sie am Ende ausgegangen? Also wie wurde sie gerettet eigentlich dann?
Ja, also sie ist einige oder viele Tage eigentlich erstmal durch den Regenwald geirrt und konnte sich aber auch an einen Ratschlag ihres Vaters erinnern. Und zwar war das folgender: immer Bächen und Flüssen folgen. Denn selbst ein noch so kleiner Bach, der mündet früher oder später in einen größeren Fluss. Und wo Wasser ist, sind auch Menschen, quasi als Idee. Deswegen immer quasi dem Wasser folgen. Und das hat sie dann auch gemacht, wobei das aber auch nicht einfach war. Also sie war ja schwer verletzt, sie hat auch ihre Brille verloren. Also ich weiß nicht genau, wie schlecht sie sehen konnte, aber im Grunde schwer verletzt, ohne Brille, hat sie sich dann entlang des Wassers geschlagen, was sie dort gefunden hat. Und dann endlich, nach 10 Tagen in diesem Regenwald, hat sie dann ein Boot gefunden, was dort am Wasser war, mit einem kleinen Pfad. Der Pfad führte zu einer Hütte. Dort war erstmal niemand, aber dort wartete sie. Sie war sogar so erschöpft zu dem Zeitpunkt schon, dass sie erst dachte, sie halluziniert dieses Boot und diese Hütte herbei. Und sie war auch in einem extrem schlechten Zustand nach 10 Tagen, fast 1,5 Wochen im Regenwald. Dieser Tiefe, jetzt wird's tatsächlich sehr fies, aber das zeigt nochmal, in was für einem schlechten Zustand sie dort war. Dieser tiefe Schnitt in ihrem Arm, der hatte sich auch infiziert, Maden angelockt. Mm. Sie machte sich auch große Sorgen, dass der vielleicht amputiert werden muss.
Yeah.
Aber auch da erinnerte sie sich an etwas, was sie von ihrem Vater gelernt hatte. Sie hatte nämlich mal ihren Vater beobachtet, der einem Hund die Wunde, die auch Maden hatte, mit Benzin ausgewaschen hatte. Und dort an der Hütte fand sie eben auch einen Benzinkanister, wusch sich selbst diese Wunde aus. Das ist Wahnsinn, ne, für eine 17-Jährige.
Heftig, ja.
Ja. Und konnte so dann eben auch einen Großteil der Maden entfernen. Und das hat sie wahrscheinlich dann auch davor bewahrt, dass ihr Arm später abgenommen werden musste.
Boah, also ich finde es total... Weißt du, ich habe ja schon Angst vom Blut abnehmen. Ich kann schon da nicht hinschauen, wenn da die Spritze reingeht. Aber die Vorstellung, diese Wunde mit Benzin auszuwaschen, das musst du ja brennen wie sonst was, oder?
Ja. Boah. Genau, also das beschreibt sie eben auch, riesige Schmerzen. Aber genau, hat sie eben davor bewahrt, dass dieser Arm amputiert werden muss. Also insgesamt... Ja, es ist, ich finde es also auch wahnsinnig beeindruckend, eben da so diese Willensstärke von einer Teenagerin.
Ja, voll.
Und ja, und letztendlich dann immer noch, also sie hatte zwar das Boot, die Hütte gefunden, aber es waren immer noch keine anderen Menschen da. Und dann legte sie sich dorthin, um eine Nacht zu schlafen. Und dann am nächsten Tag hört sie tatsächlich Stimmen, Holzfäller tauchen auf. Diese Hütte, das war ein Unterschlupf, den sich dort Holzfäller gebaut hatten. Diese Holzfäller waren absolut erschrocken über den Zustand von ihr. Es muss ja auch eine absurde Situation gewesen sein, so dieses blonde Mädchen da mitten im Wald, schwer verletzte blonde Mädchen mitten im Wald zu finden. Sie beschreibt auch in ihrem Buch, diese Holzfäller haben sie erst für so eine Art Wassergöttin gehalten. Aber die Holzfäller hatten wohl von diesem Absturz gehört und konnten sich das dann zusammenreimen. Juliane Köpke hat natürlich auch fließend Spanisch gesprochen, deswegen war das alles kein Problem. Und diese Holzfäller haben sie dann letztendlich mit einem Kanu zurück in die Zivilisation gebracht, von wo sie dann per Helikopter ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde, wo sie ja verarztet wurde und wo sie dann auch ihren Vater wieder getroffen hat.
Boah, was für eine Geschichte und was für eine Reaktion und Handlung auch von ihr in dieser Situation, noch so vernünftig und so, ja, irgendwie schlau zu sein, so zu handeln. Ja. Ja. Bevor wir uns anschauen, wie es mit Juliane Köpke weitergeht, weil sie wirklich eine total spannende Person und ist und Biografie hat, nochmal zurück zum Unfall selbst. Man hat das ganze Jahr sicher auch irgendwie nochmal sich angeschaut. Hat man dann nochmal irgendwie rausgefunden, warum das Ganze so zum Absturz geführt hat?
Ja, also es gab zusätzliche Ermittlungen. Das ist auch alles ziemlich schnell passiert. Und was diese Ermittlungen gezeigt haben, waren im Grunde genommen, Ende Dezember ist ja absolute Urlaubszeit gewesen. Ne? Also Leute wollten, so wie die Köpkes selbst, eben Weihnachten mit der Familie feiern. Es ist viel los, Menschen reisen nach Hause und die Airline stand unter Druck, ihren Zeitplan einzuhalten. Und die Ermittler, die werden dann später mutmaßen, dass dieser Zeitdruck im Grunde genommen dazu geführt hat, dass die Piloten mitten durch den Sturm geflogen sind, anstatt ihn zu umfliegen, was länger gedauert hätte. Außerdem war das Flugzeug in einem extrem schlechten Zustand. Es war tatsächlich ja eine der, wenn nicht sogar die letzte verbliebene Maschine von Lansa. Und es war eine richtige Frankenstein-Maschine, die mit Ersatzteilen aus allen möglichen anderen, nicht mehr flugtauglichen Flugzeugen von Lansa zusammengeflickt war. Also absolut katastrophaler Zustand des Flugzeugs, Druck auf die Piloten, schnell ihre Route abzufliegen. Also quasi absolute Grundlage, dass solche Katastrophen passieren.
Hatte das denn dann auch Konsequenzen für Lansa selbst?
Ja, also das war das Ende der Airline einfach. Ich denke, das ist auch der Grund, warum man die heutzutage nicht mehr kennt. Die Airline wurde wenige Tage später, 4. Januar 1972, dann die Zulassung entzogen. Und die Maschine, die beim Absturz von Flug 508 zerstört wurde, war auch ja tatsächlich quasi das letzte flugtaugliche Flugzeug auch von dieser Größe für Lansa. Und dann ist natürlich das Geld ausgegangen und das war dann das Ende von Lansa.
Zurück zu Juliane Köpke. Sie hat das Ganze überlebt. Wie ging ihr Leben eigentlich weiter? Weil, was ich mir auch vorstellen kann, es war ja eine wahnsinnige Aufmerksamkeit oder Interesse an ihrer Person und an ihrem Fall jetzt auf einmal auch für sie da.
Ja, genau. Also was natürlich dazu kam, und das stelle ich mir auch schwierig vor, das nochmal so als in dem Alter eben auch so zu verarbeiten, die hat natürlich wahnsinnige Medienaufmerksamkeit bekommen. Also einmal, weil Leute es spannend fanden, deswegen eher auch so positiv, teilweise aber auch negativ. Also es wurden sich alle möglichen Geschichten über diesen Absturz erzählt, teilweise auch fiktionalisiert in einer Art und Weise, die wenig mit der Realität zu tun hatte. Also es gab zum Beispiel auch Gerüchte, dass sie andere Überlebende zurückgelassen hätte, um sich selbst zu retten, was natürlich falsch ist. Aber stell dir vor, du überlebst das Ganze und dann erzählen noch Leute oder Nachrichten berichten darüber, du hättest Leute zurückgelassen. Das ist ja auch nochmal eine extreme Belastung. Und relativ kurz nach dem Absturz ist sie dann auch nach Deutschland gezogen. Sie hat dann an der Uni in Kiel, so wie ihre Eltern, dort Biologie studiert, hat dann etwas später an der LMU in München zu peruanischen Fledermäusen promoviert, also im Grunde auch so wie ihre Eltern eine akademische Karriere hingelegt. Ihr Vater, der ist dann auch ein paar Jahre nach dem Absturz zurück nach Deutschland gekommen, dauerhaft. Der hat am Zoologischen Museum der Uni Hamburg gearbeitet und so haben die beiden dann im Grunde genommen ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt, sind aber Peru immer eng verbunden gewesen, regelmäßig ins Land zurückgekehrt. Und 13 Jahre später, als ihr Vater starb, ist sie dann auch selbst nochmal wieder eine Weile dauerhaft nach Peru zurückgekehrt, um diese Forschungsstation Panguana zu leiten. Mittlerweile heißt sie Juliane Diller, hat also geheiratet. Sie ist, kann man sagen, eigentlich eine bekannte Zoologin. Zwischendurch war sie mal stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung München. Und sie hat, das finde ich total spannend, eigentlich immer noch so eine Art positives Verhältnis zum zum Regenwald dort. Sie sagt nämlich auch, der Dschungel hat mich gefangen und gerettet. Es ist nicht die Schuld des Dschungels, dass ich dort gelandet bin. Also sie hat trotz allem immer noch so eine sehr, sehr enge Verbindung zu der Region, zu dem Regenwald dort behalten, was ich total spannend finde und ist, ja, eine bekannte Biologin, Zoologin geworden, die immer noch aktiv ist. Finde ich total spannend insgesamt.
Absolut, eine total spannende Person, eine wahnsinnig interessante Biografie. Sie hat über ihren Fall ja auch ein Buch geschrieben.
Genau, sie hat selbst ein Buch geschrieben, Als ich vom Himmel fiel, kann ich sehr empfehlen. Ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und das ist auch so, wie ich am Anfang sagte, dieser Fall hat irgendwie so viele Facetten zu bieten. Und zwar gibt es noch, du kennst ja bestimmt Werner Herzog, den bekannten deutschen Dokumentarfilmer, oder in letzter Zeit hat er vor allem Dokumentationen gemacht, mittlerweile, oder er lebt ja schon sehr, sehr lange in den USA, wo er produziert. Und der hat im Jahr 2000 einen Film gemacht, Originaltitel war Wings of Hope. Auf Deutsch ist der als Julianes Sturz in den Dschungel herausgekommen. Und der Grund, warum sich Werner Herzog für diesen Fall so sehr interessiert hat, das war nämlich einfach, dass Werner Herzog wäre selbst beinahe in diesem Flug gewesen. Dann gab es aber noch so eine Änderung in letzter Sekunde, warum er dann doch nicht in dem Flieger saß. Und das hat Werner Herzog wohl so fasziniert, dass er wäre vielleicht auch bei diesem Absturz ums Leben gekommen, dass er dann viele Jahre später diesen Dokumentarfilm gedreht hat.
Das wusste ich gar nicht, dass er auch fast in diesem Flieger gesessen hätte. Das ist ja, spannend.
Ja. Also echt spannend. In dem Film, da verfolgen sie auch so grob quasi die Reise, die damals 17-jährige Juliane Köpke zurückgelegt hat. Also wer sich für diesen Fall interessiert, wer das jetzt spannend fand, hier unsere kleine Einführung ja eigentlich nur eher, kann ich sehr empfehlen, sich nochmal das Buch anzuschauen oder das Buch zu holen oder sich den Film anzuschauen. Ja.
Boah, was für ein Fall. Also wie du sagst, da ist so viel drin und so viele Facetten. Absolut spannend. Und ich glaube, es ist echt so ein Ausnahmefall, den es so kein zweites Mal gab in diesem Umfang. Also vielen Dank für deine Recherche, dass du dich da nochmal so reingelesen hast. Die Bilder zu diesem Fall findet ihr wie immer in den nächsten Tagen dann bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr, keine Ahnung, ihren Fall vorschlagen wollt oder einfach so Feedback oder irgendwas. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Wir lesen alles und wir versuchen auch auf alles zu antworten.
Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Genau, nächste Woche dann ein neuer Fall und bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.